Hola, hola von Mallorca. Wie gut es doch ist, wenn man sein Podcast-Equipment mit in den Urlaub nimmt. Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Nummer 1 Podcast live von der Nummer 1 Urlaubsinsel live aus Andratsch. Mein Gast heute, Deutschlands coolster Cowboy. Über seine neue Freundschaft zu Arnold Schwarzenegger, the one and only, und was er von ihm über Leben und Leadership gelernt hat. Er sagt es uns von Boss Hoss, der Sänger und Unternehmer Alec Völkel.
Und dann sitzt du auf der Bühne und in der ersten Reihe am Galatisch vor dir sitzt Arnold und Danny DeVito isst einen Keks. Und guckt dir beim Spielen zu und sagt danach, good one, I like that. Weißt du? Und du denkst dir so, okay Leute. Und einen Tisch weiter sitzt Dolph Lundgren und macht Fotos, während man als deutsche Cowboys in L.A. bei Arnold im Garten sitzt. Das ist crazy.
I'll be back. Am Ende haben sie sogar einen Song zusammen aufgenommen. Der Titel I'll Be Back. Arnolds ikonischer Brandclip.
I'll Be Back.
Das krasse Hollywood. Was andere nur von Social Media kennen. Alec Völkel hat es wirklich erlebt. Der Mann, der Country und Rock'n'Roll zur Marke macht. Seit 20 Jahren schon. Mit Boss Hoss feiert er jetzt das große Jubiläum. Wir haben uns in Andratsch im Urlaub getroffen, auf seine Terrasse gesetzt, Blick auf die krasse Felsbucht und die großen Themen. Arnold, das neue Amerika und wie sich alles da verändert und warum er als vermutlich einziger Deutscher noch nie in seinem Leben am Ballermann war. Das alles jetzt hier in Tomorrow und als Tomorrow-Video-Podcast bei YouTube.
I'll be back.
Any fool can make a rule. Wie heißt es doch so schön, Regeln aufstellen kann jeder, aber wir sind hier, um die Regeln zu brechen, den Status quo zu hinterfragen und Gamechangern eine Bühne zu geben. Bei Tomorrow und natürlich bei Cupra, meinem Partner hier seit 4 Jahren. Shoutout an dieser Stelle für den Mut und die Kreativität, denn Cupra, ohnehin schon die schnellst wachsende Automarke in Europa, hat die etablierte Autoindustrie mal wieder nach allen Regeln der Kunst gechallenged. Grenzen überwinden bedeutet eben, keine Ruhe zu geben, bis etwas gefunden ist, was besser ist als all das, was alle anderen machen. Leidenschaftliches Design, Performance, Elektrifizierung, warum nicht? Warum nicht all in one? And here we go. Die große Premiere, der neue Cupra Tavascan, der erste vollelektrische SUV. Jetzt kommt er endlich auf die Straße. Also, steigen wir ein. Der neue Cupra Tavascan und Tomorrow. Mobilität und Inspiration für morgen. Hola, hola, Alec. Wake up back by Tomorrow.
Ja, Wahnsinn, oder? Wir haben gerade eingangs besprochen, dass es jetzt 5 Jahre her ist. Ungefähr ist doch Wahnsinn, wie lange du das jetzt schon machst und wie die Zeit vergangen ist. Aber ich freue mich endlich mal wieder da zu sein.
Ja, Wahnsinn. Unser erster Podcast, das war im September 2000. Und ich finde es vor allen Dingen crazy, Alec, wo wir uns überall treffen. Das letzte Mal waren wir in Los Angeles. Jetzt sind wir hier auf Mallorca. Aber das letzte Mal, das werde ich nie vergessen, bei Arnold, bei The Arnold zu Hause. Ich weiß noch, wie ich reingegangen bin in sein Haus in Los Angeles und als erstes natürlich Arnold gesehen und dann im Garten sein Pony und den Esel, Whisky und Lulu und dann plötzlich ein Cowboy-Hut. Und ich dachte, nein, das kann nicht sein.
Wie haben Sie das gemacht? Ja, das war wirklich grandios. Das war letzten Oktober zu seiner Pokernight, seinem Oktoberfest, ne, was Arnold macht. Und große Ehre für uns natürlich, bei ihm im Garten sozusagen zu spielen. Großer Garten, muss man sagen. Sehr schön dort und für uns ganz toll, dass er uns eingeladen hat und gesagt hat, nachdem wir uns jetzt ein paar Mal schon gesehen haben und ja auch über die letzten 3, 3,5 Jahre schon auch Freunde geworden sind, würde ich sagen, dass er uns die Ehre gibt zu sagen, kommt einfach nach L.A. und spielt bei mir, bei meiner Party.
kommt einfach nach L.A., kommt zu mir nach Hause, sagt Arnold Schwarzenegger.
Ja.
geht schlechter.
Das ist wirklich krass. Also da muss man sich auch immer mal wieder kneifen.
Wie hast du es erlebt? Dann warst du da im Garten und da war eben nicht nur ein Esel und ein Pony, sondern das waren auch krasse Stars da. Danny DeVito.
Völlig absurd. Also wir beide, Sascha und ich, haben dort gespielt, unplugged, paar Songs, kurz vor der Auktion, die er dann ja immer macht, wo viel Geld gesammelt wird für die Charity-Aktion. Und dann sitzt du auf der Bühne und in der ersten Reihe am Galatisch vor dir sitzt Arnold und Danny DeVito isst einen Keks und guckt dir beim Spiel zu und sagt danach, good one, I like that. Weißt du? Und du denkst dir so, okay Leute, das ist halt, und ein Tisch weiter sitzt Dolph Lundgren und macht Fotos, während man als deutsche Cowboys in L.A. bei Arnold im Garten sitzt. Das ist crazy.
Wow, das sind echte Momente für die Ewigkeit. Ja, ich war total überrascht. Ich habe das erste Mal in meinem Leben Danny DeVito getroffen.
Ja.
Und ich wusste, dass er klein ist, aber ich habe niemals gedacht, dass der so klein ist.
Das stimmt. Ja, aber das ist natürlich, das macht auch die beiden aus. Das ist natürlich ein Wahnsinnsbild, wenn du Arnold und Danny zusammen da stehen siehst, wie sie irgendwie Zigarre paffen. Das ist schon geil, aber es ist halt einfach für uns wahrscheinlich nochmal viel krasser als für die Amis selber. Wir kennen es halt nur aus dem Kino. Ne? Und auf einmal sind wir beide da im Garten und die sind da leibhaftig. Und das ist schon beeindruckend. Aber es ist einfach auch ein bisschen wie so ein Fiebertraum.
Ja, ein guter Fiebertraum, ein guter Fiebertraum. Ich muss auch sagen, krasse Leute, auch jedes Mal erstaunlich, wen du da alles triffst, wenn du bei Arnold bist. Das ist ja da so eine Special Area und wer da auch in der Nachbarschaft wohnt, Tom Brady gleich mal nebenan. Also das ist schon, muss man sagen, eine tolle Community, wenn du da bist. Ne?
Absolut. Ja, brauchst ja auch ein bisschen Kleingeld für die Community.
Ja, aber ich glaube, die Gäste an dem Abend, die haben es wirklich gehabt. Ne? Also ich fand es sensationell. Hast du das Pokern mitgekriegt, das Pokerfinale bei Arnold?
Ja, Knossi.
Knossi
war da. Knossi, auch deutscher Gast, hat sich ja tatsächlich dann ein Ticket gezogen und gekauft, um dort teilzunehmen. Man kann ja für diese Pokernacht tatsächlich ein Ticket erwerben, um dabei zu sein. Und er hat es tatsächlich ins Finale geschafft. Ne? Ich glaube, ganz am Ende standen wir doch noch um den Tisch rum und haben zugeguckt, wie er da irgendwie um den fetten Einsatz spielt. Hat es nicht ganz geklappt, aber immerhin. Das erste Mal war er dabei und Knossi, wo der hingeht irgendwie, ne? Da ist er dann auch immer bis zum Ende dabei.
Er konnte sein Glück überhaupt nicht fassen. Ich saß neben ihm und er war total excited. Ja, er hat sich ein Ticket gekauft, was er geht, weil das muss man ja sagen, bei Arnold ist das ja eine Charity. Das geht ja alles für sein After-School-Programm in Amerika, was er seit vielen Jahren macht, wo er sich halt engagiert für Schüler, die halt kein sicheres Zuhause haben, um zu verhindern, dass sie auf der Straße rumhängen, dass die keine Education bekommen, hat er dieses Programm gegründet und mittlerweile auch über $1 Milliarde dafür eingesammelt.
Das ist absurd. Ich finde ja überhaupt, was Arnold macht, egal was. Ne? Das ist ja immer alles superlativ. Aber er kriegt's halt auch hin. Das ist ja schon erstaunlich, finde ich, wenn du darüber nachdenkst, geht als Bodybuilder aus einem österreichischen Nest nach Los Angeles in die Traumfabrik, wird dort mehrfacher Mr. Universum, dann wird er Schauspieler, dann wird er Top-Hollywood-Schauspieler, dann wird er Gouverneur als Ausländer von Kalifornien, dem größten Bundesstaat der USA und 8 stärksten Wirtschaftsnationen quasi, wenn man das so sagen darf, bei einem Bundesstaat. Und Klimaschutz, sein Klimaengagement, darüber haben wir uns ja dann auch quasi kennengelernt, weil Arnold in Österreich, in Kitzbühel, im Stangelwirt eine ähnliche Auktion macht wie dort in L.A., aber eben dort hauptsächlich für seine Climate Initiative, die er macht. Und auch da waren wir jetzt 2 Jahre in Folge beim großen Summit in Österreich, der Austrian World Summit, den er da schmeißt. Da kommt dann Who is Who aus der internationalen Politik. Letztes Mal war Tony Blair da, davor Guterres, von der Leyen, die rennen da alle irgendwie hin, wenn Arnold sagt, ich brauche euch und ich habe was vor. Das ist crazy. Ich finde das wirklich, ziehe ich groß meinen Hut vor, weil einfach alles, was Arnold macht, ist immer fett. Und immer wirkungsvoll und immer intensiv. Und er gibt aber auch alles rein, finde ich immer. Wenn man ihn erlebt bei seinen Sachen, ob jetzt da bei dem After-School-Programm, wo ihm die Kids am Herzen liegen, oder eben, wenn es ums Klima geht, das ist immer alles mit 120%. Ich glaube, das macht ihn aus. Sonst wäre er nicht da, wo er heute ist.
Ja, absolut. Es gibt einen schönen Satz von ihm, so time to give back. Das heißt, wenn du so viel erreicht hast in deiner Karriere, dass es eben irgendwann auch darum geht, zurückzugeben. Und
das tut er.
Das tut er definitiv.
Ja, aber er ist eine große Inspiration, finde ich.
Absolut, absolut. Kann ich für mich auch. Ich habe das Glück, dass ich mit ihm arbeite, mit unserer Agentur Offscript machen wir die Vermarktung, weltweite Vermarktung. Ist jetzt auch gleich wieder überall zu sehen, die große Kampagne für Parkside.
Geil.
Geht jetzt überall live, Tools. Und das ist ja auch so eine Geschichte. Kettensägen, Akkuschrauber.
Passt halt einfach auch gut, ne?
Ja, also, ist seine History, ne?
Ja, und es ist auch einfach, weil er ein Macher ist. Ich finde, deswegen passt das auch so gut. Es ist ja nicht nur, dass es irgendwie schwere Geräte sind, so ehrliche Tools, sondern eben auch, dass das passt auch zu diesem Do-it-yourself-Image, was er hat, weil ihm hat jetzt keiner geholfen, glaube ich. Das hat er schon aus eigenem Antrieb und eigener Motivation und Attitude geschafft. Und deswegen finde ich, dass das ein sehr, sehr gutes Match, was ihr da zusammen gebastelt habt.
Ja, vielen Dank. Das war für uns auch die Story, ihm einfach zu sagen, was ja viele nicht wissen, als er damals nach Amerika gegangen ist. Er hatte überhaupt kein Geld.
Er hat auf dem Bau gearbeitet.
Er hat wirklich auf dem Bau gearbeitet. Er hat wirklich Dächer gedeckt. Er hat Häuser gebaut. Er hat seine eigene Baufirma gegründet. Also Hammer, Schraubenzieher, Nagel, das Kettensäge, das kennt der alles. Und deshalb hat diese Kampagne auch so krass für ihn gepasst. Deshalb hat er überhaupt Bock gehabt, die überhaupt zu machen. Ja. Das muss man ja bei Arnold wissen. Er macht ja super, super wenig. Und wenn er Sachen macht, dann muss das einfach auch für ihn
passen. Dann muss er das auch mögen. Und das haben wir ja auch erlebt, weil wir durften ja nicht nur bei ihm spielen, sondern wir haben ja tatsächlich auch einen Song mit ihm aufgenommen.
Ja.
Fürs neue Album, was auch bald kommt. Aber das war für uns auch so aus einer fixen Idee heraus. Nachdem wir uns jetzt eine Weile kennengelernt haben, saßen wir irgendwann in Berlin auf einer Dachterrasse, wo, ich glaube, Arnold hat von der Hertie School in Berlin einen Ehrendoktortitel bekommen. Und wir haben einfach gefragt, sag mal, Arnold, hast du schon mal Musik gemacht? Kannst du dir das vorstellen? Hättest du Bock drauf? Und wie er so ist, sagt er, ja, warum nicht? Habe ich noch nicht. Können wir doch mal probieren, wenn es mir gefällt. Ja? Und dann haben wir losgelegt, haben ihm einen Song auf dem Leib geschneidert, der da auch heißt I'll Be Back, wie sonst. Das ist halt irgendwie der ikonische Satz, finde ich, für den er steht und der eben auch zu all dem passt, was wir gerade besprechen. Ne? Immer wenn es irgendwo brennt, wenn er ein Anliegen hat, was ihn umtreibt, wo er was tun will, wo er was zurückgeben will, dann ist er am Start. Dann kannst du dich darauf verlassen. Dann ist Arnold definitiv back, wenn du ihn brauchst.
Ja, und immer all in. Don't do anything half-ass, wie er immer sagt.
Absolutely.
Ihr habt den Song zusammen gemacht, I'll Be Back.
Ja.
Kannst du den mal ansingen für alle, die den noch nicht gehört haben?
Das ist schwierig, weil Arnold hat natürlich die Refrain-Line, die ist natürlich ihm überlassen, das I'll Be Back. Der hat einen sehr positiven Vibe, der Song, würde ich sagen. Das ist die ganze Message, ist halt auf Arnold auch gemünzt, genau da, das, was wir gerade besprochen haben. Das Thema irgendwie, pack's an, sei am Start, die Leute können sich auf dich verlassen. Wenn es irgendwo ein Problem gibt, dann bin ich da und löse das Problem. Und das war natürlich, glaube ich, auch ein Grund, warum ihm das gefallen hat, dass das so ein bisschen seine Attitude auch transportiert. Aber wir haben natürlich auch uns noch was überlegt, warum wir das zusammen machen, weil wir uns über seine Klimainitiative kennengelernt haben und auch da das erste Mal für ihn gespielt haben in Österreich damals, das so entstanden ist, dass er uns wieder eingeladen hat, wir dann in seinem Garten am Ende waren und dann gesagt haben, jetzt müssen wir auch irgendwie musikalisch was machen, Arnold. Dass wir gesagt haben, alle Einnahmen, alle Streaming-Einnahmen, die dieser Song zusammenkriegt, gehen halt 1:1 in seine Klimastiftung. Das finde ich ist auch das Thema Zurückgeben. Er tut uns ja einen sehr, sehr großen Gefallen, das muss man ja schon mal sagen. Wir sind ja sehr, sehr dankbar. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass bei dem, was Arnold an Anfragen hat, bei dem, was er in seinem Schedule hat und was er tut, dass er ausgerechnet mit einer deutschen Band wie uns sagt, mach ich mit euch. Ne? Ich glaube, das muss dann in erster Linie auch auf Sympathie beruhen und zweitens auch dann auf dem Song oder aber eben auch der Idee, dass wir gesagt haben, wir wollen davon gar nichts haben. Für uns ist das einfach Ehre genug, dass du dabei bist. Alle Einnahmen gehen in deine Klimastiftung.
Das beantwortet wahrscheinlich auch die Frage, ja, wie kann man heute eigentlich einen Arnold Schwarzenegger kennenlernen? Wie kann man eigentlich mit ihm zusammenarbeiten? Ihr habt einfach an dem gleichen Projekt gearbeitet. Ihr habt das gleiche Projekt unterstützt. Ihr habt beide euch engagiert für Klimaschutz. Und ich habe euch ja auch ein paar Mal getroffen, da im Stangewirt, wenn ihr gesungen habt und euch versteigert habt. Und das ist ja so krass bei einer Versteigerung. Was habt ihr da bekommen? Über 100.000 Euro?
Genau, wir haben ein Wohnzimmerkonzert von uns, ein Unplugged-Gig versteigert. Und der ging tatsächlich für über 100.000 Euro weg. Was natürlich sensationell ist, also vor allem fürs Klima, ne, für uns aber auch, das hat ihm, glaube ich, auch gefallen, weil es genau darum geht, dass wir da zusammen was auf die Beine stellen. Ne. Er hat uns gefragt und haben wir auch nie eine Gage aufgerufen. Wenn Arnold anruft und sagt, Jungs, ich mache da was fürs Klima, habt ihr Bock, den Abend musikalisch ein bisschen aufzulockern, dann sind wir natürlich am Start. Und dann haben wir es halt beim nächsten Mal gesagt, wir wollen jetzt nicht nur da die Entertainment machen, möchten uns da schon auch irgendwie beteiligen und was reingeben und deswegen die Idee, ein Konzert zu versteigern, was sehr, sehr gut funktioniert hat. Und ja, so ist das alles so gewachsen bisher. Und dann ist es natürlich auch verdammt cool für uns, dass man irgendwie als deutsche Band, die diesen American Style ja liebt und fährt und macht, und das ist ja so unsere DNA, ne? Und dass er ist nun mal Experte, würde ich sagen. Wenn einer proven kann, ob wir da auf dem richtigen Weg sind, dann Arnold. Und das ehrt uns natürlich, wenn er sagt, ich mag euren Style, ich mag eure Musik und die ist very American.
Absolut, also congrats dafür. Aber es sind ja zwei verschiedene Sachen. Auf der einen Seite, was mit ihm zusammen zu machen, aufzutreten bei seinen Events und dann wirklich ein Projekt mit ihm zu machen. Wie hast du ihn jetzt erlebt, wirklich im Studio, bei der Produktion? Wie war das? Wie ist es, mit Arnold Musik zu machen?
Arnold ist, finde ich, unfassbar nahbar und sehr, sehr herzlich und freundschaftlich. Es braucht, glaube ich, eine Weile, um so in seinen Kosmos einzudringen, weil es auch logisch, ich meine, er ist ein Weltstar und hat unfassbar viel zu tun, unfassbar viele Menschen. Ich meine, du wirst es auch wissen, wenn man mit ihm allein mal frühstücken geht, vergeht einfach keine 10 Sekunden vergehen, dass nicht irgendjemand neben ihm am Tisch steht und ihm auf die Schulter tippt und sagt, can we make a picture? Oder ihm eine Geschichte erzählt, warum er ein großer Fan ist und so. Und das ist natürlich auch viel, was ihm da an Aufmerksamkeit widerfährt. Und deswegen ist er, glaube ich, sehr zögerlich, mit dass du erstmal da, ne, zusammenkommst, aber wenn, dann umso herzlicher und umso echter, glaube ich. Das ist sowieso mein Erlebnis, dass wenn du einmal wenn Arnold sagt, machen wir, mag ich mag dich, dann bist du willkommen. Und dann steht er zu seinem Wort und dann ist das, ja, beeindruckend einfach. Also wie auch er dann zu den Dingen steht, weil du denkst natürlich auch, ja, er hat jetzt ja gesagt, aber jetzt fahren wir erstmal wieder nach Deutschland zurück und in 3 Monaten schicken wir ihm mal was und fragen dann vielleicht an. Und ist ja jetzt auch nicht so, dass wir die private Nummer hätten, sondern wir gehen dann schon über 1-2 Leute, die ihm sehr nahe stehen. Und denkst du auch, ja gut, das hat er jetzt so gesagt, wie Amis ja auch gerne mal so sind, ne? Amerikaner versprechen gerne viel auf einer Party sowieso oder bei einem Drink. Und selten passiert dann was. Und da ist ein Mann ein Wort.
Wow, das in der heutigen Zeit wichtig.
Absolut.
Ne?
Doch, ich sag ja, große Inspiration, großes Vorbild auch.
Und wie war das Feedback? Wie ist das Feedback auf I'll Be Back?
Großartig, geil. Also das Wichtigste war, dass er den Song mag. Logischerweise, wir mögen ihn sowieso. Und er ist sehr, sehr gut gestartet. Er ist jetzt seit 3 Monaten draußen in Deutschland, Österreich und so weiter. Läuft gut im Radio. Wir sind da gut in die Top 100 Airplay-Charts reingekommen, was auch immer ein schwerer Weg ist heutzutage. Gutes Feedback von den Fans vor allem, auch ganz wichtig. Und jetzt geht's bald auf Tour und dann wird er live approved. Freue ich mich drauf.
Wir haben uns das letzte Mal ja in Los Angeles getroffen und ihr habt da ja auch noch Zeit verbracht. Wart ihr mit Arno noch im Goldstream eigentlich?
Waren wir. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch skurril. Ich hätte das ja auch nicht gedacht, dass er das wirklich noch tut. Ne? Man sieht das ja manchmal so auf Insta und denkt, ja, komm, das ist so, ne? Insta-Fake so ein bisschen. Aber nein, Arnold geht, glaube ich, fast täglich, fährt er mit seinem Fahrrad vom Fairmont Hotel zum Gold's Gym, Santa Monica runter und geht trainieren und dann geht's zurück zum Frühstück. Und das haben wir auch 2-3 Mal mitmachen dürfen. Das ist geil zu sehen, dass er, also erstmal ist er unglaublich fit. Ja, finde ich, das ist schon
sensationell
und extrem beachtlich. Und das macht er jeden Tag. Das finde ich schon eine dicke Nummer. Und ja, wenn du da mitgenommen wirst, das ist natürlich Hammer. Also überhaupt, das überhaupt erleben zu dürfen. Aber auch da ist es natürlich, muss man sagen, viele, viele Leute, wenn er irgendwo reinkommt, dann guckt der ganze Laden. Und aber er zieht das durch. Er hat immer ein, zwei Jungs dabei, die ein bisschen auf ihn aufpassen. Zieht sein Training durch. Ist trotzdem jemand, den ich so erlebt habe, der wirklich bei fast jedem, der kommt und wenn er freundlich fragt, sein Foto mit ihm kriegt. Und das ist schon...
War total, total. Wobei ich sagen musste, im Gold Gym, das ist immer so eine spezielle Stimmung. Ich finde das so krass, dass eigentlich da ist das so irgendwie so ein Agreement. Alle trainieren und alle lassen sich auch in Ruhe.
Na klar.
Man nickt so anerkennend drüber, was jemand so stemmt oder pusht und so, aber man wird nicht so richtig angequatscht. Man wird nicht so richtig.
Das stimmt. Das Geile am Gold Gym ist, das ist ja auch kein Shishi-Studio, ne? Das ist ja wirklich noch so richtig oldschool. Taffe Geräte, taffes Zeug, alles steht draußen, also zumindest im ganzen Outdoor-Bereich stehen die Geräte draußen. Die haben alle auch schon ein bisschen Wetter gesehen und da geht man ran und zieht sein Programm durch. Das ist eine ganz ehrliche Kiste und hat, wie du sagst, eine ganz besondere Stimmung. Da sind die alle unter sich und da gehört der Arnold, ist dann da einer von den anderen. Und das finde ich ja irgendwie ganz cool.
Ganz ehrliche Kiste, ihr habt ja auch viel Zeit in Amerika verbracht und wenn man sich euren Song I'll Be Back anhört, gibt es da ja auch Zeilen, die man natürlich in der heutigen Zeit auch ja mal wirken lassen muss. Es gibt ja so eine Zeile in dem Song, wo du singst, World is crazy.
Ja.
Und es geht darum, dass du nicht deine Coolness verlierst. Wie hat sich dein Blick auf Amerika verändert durch diese Zeit, die du da jetzt erlebt hast?
Da ist viel passiert, würde ich sagen. Man macht sich ein bisschen Sorgen ums Land. Das Land ist natürlich nach wie vor wunderschön und ich finde, man kann auch wunderbar immer noch trennen zwischen dem, was politisch gerade mit Trump und den Republikanern passiert und Land und Leute sonst. Also das Land ist immer noch großartig, wunderschön sowieso und die Leute sind immer noch sehr, sehr offen. Aber man merkt, finde ich, dass das Thema Politik doch sehr polarisiert und man das Gefühl hat, dass ungern auch das Thema angeschnitten wird. Also wir gehen ja da immer so rein und wenn man mal da ist, mich interessiert natürlich vor allem, wir haben hier unseren Blick, wir Deutsche und wir aus europäischer Perspektive sowieso, aber mich interessiert natürlich, wie sehen die Amerikaner das? Und dann merkst du schon, dass die immer erstmal ein bisschen gucken, so, wo kommst du denn her? Wo willst du jetzt mit deiner Frage eigentlich hin? Also die haben schon alle, die sind alle sehr spitz, was das Thema betrifft, glaube ich. Weil keiner will was Falsches sagen oder will irgendwie in eine falsche Ecke rückt werden. Und dann machen sie sich langsam auf und reden ein bisschen. Und dann haben die einfach schon, muss ich sagen, sehr, sehr unterschiedliche Perspektiven, warum sie das eine oder andere doch gut finden. Das finde ich erstmal interessant und versuche da relativ neutral, offen erstmal mir das anzuhören. Aber es ist auch teilweise eine komplett andere Perspektive als unsere.
Was ist so für dich die größte Veränderung? Weil das ist ja das Tolle bei dir und bei The Boss Hoss. Ihr seid 20 Jahren am Start. Ja, habt dieses Jahr Jubiläum, 20 Jahre Boss Hoss.
Ja,
2004 verrückt. Gegründet, 2005 das erste Album. Und ja, ihr wart sofort in Amerika am Start. Und wenn du nochmal an den Start zurückdenkst und heute an diese Zeit, die du da jetzt mit Arnold verbracht hast, auch beim Dreh des Videos, man sieht euch wunderbar, wie er da mit einem riesen Cabrio, ist ein Cadillac, nehme ich an, ja, durch.
Das war kein Cadillac, das ist ein Ford. Jetzt erwischst du mich auf dem falschen Fuß. Das war ein sehr, sehr schöner, seltener, alter 60er Jahre Ford Convertible. Super Teil. Und ja, voll amerikanisch. Ich meine, wir lieben das natürlich auch. Also wir gehen jetzt natürlich nicht nach Amerika, wenn wir ein Video drehen und fahren dann mit einem Elektroauto rum. Das ist jetzt vielleicht nicht so PC, wie es sein sollte. Aber ich finde auch da, das eine ist eine Kunstform, das eine ist so ein bisschen der Blickwinkel auf die Ästhetik, ne, auf die amerikanische Ästhetik. Und da gehört für uns für so ein Musikvideo auch mal so eine Karre dazu. Was hat sich verändert? Also in erster Linie glaube ich tatsächlich, die Stimmung ist angespannt. Das ist das, was ich wahrnehme. Also eigentlich habe ich Amerika immer super easy, open-minded, tolerant, alles ist möglich. Ich meine, es ist immer noch das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wenn du siehst, dass irgendwie ein Trump Präsident werden kann. mit seiner Attitude. Das ist irgendwie auch dann die andere Seite der Realität der unbegrenzten Möglichkeiten. Aber es ist alles ein bisschen angespannter geworden. Das finde ich schon. Und das ist ein bisschen schade. Also die haben ein bisschen ihre Leichtigkeit verloren. So, die ich sonst immer so geschätzt habe, die auch immer, dass das alles ist möglich und jeder hilft jedem und man merkt, dass sie ein bisschen vorsichtiger geworden sind im Umgang miteinander, weil es einfach so extrem polarisierend geworden ist, was schade ist.
Du sagst, ihr fahrt jetzt nicht mehr im Elektroauto da durch Amerika, ihr fahrt im Cabrio, ihr habt eure Cowboy-Hüte. Ist das denn für dich noch so ein Bild, was auch passt oder sagt ihr, wir machen es einfach trotzdem?
Beides. Also wir machen es einfach trotzdem. Aber ich finde auch, ich sehe das auch ein bisschen wie Arnold selber, der auch gerne gefragt wird, wie das denn zusammenpasst, Klimaschutz und große Klimainitiative und dann mit einem Privatjet nach Europa fliegen, wo man sagen muss, das ist alles auch ein bisschen nicht so kleinkariert zu sehen. Und das, finde ich, machen die Amis wiederum besser. Bei uns ist immer gleich so, ja, wie, du erzählst was von Klimaschutz, aber hast du nicht in dem Video da irgendwie so eine alte Karre, die pustet doch richtig irgendwie Sprit raus? Und du sagst, ja, pass mal auf, das kann man auch ein bisschen differenzierter sehen. Ne? Das eine ist, wie gesagt, eine Kunstform, es ist ein Musikvideo. Da zeige ich auch nicht meine Alltagsrealität, sondern ich verkaufe auch eine gewisse Welt, ein gewisses Image, eine gewisse Bilderwelt, für die man als Band steht. Und das ist einfach die Ästhetik, die wir sehr, sehr mögen. Und das andere ist, dass ich natürlich trotz allem mit meiner Aufmerksamkeit, mit meinem Wirkungskreis dafür einstehen kann, Dinge auf den meiner Überzeugung nach richtigen Weg zu bringen und sich dazu engagieren, dass wir eben auf der einen Seite zwar so eine Karre im Video haben, aber gleichzeitig irgendwie alle Einnahmen des Songs in den Klimaschutz spenden. Das muss man nicht gegeneinander aufwiegen, finde ich. Und ich finde, dass es wichtig ist, das Thema aufs Tablett zu bringen. Das ist, glaube ich, das A und O. Und es eben vor allem gerade beim Thema Klimaschutz haben wir, finde ich, die letzten Jahre erlebt, wie schnell Menschen auch zumachen, wenn du zu sehr mit dem erhobenen Zeigefinger kommst, wenn du zu sehr übergriffig wirst und sagst, das machst du aber falsch und so wie du da lebst, ist auch nicht okay. Du musst das so machen, sondern wenn man einfach sagt, pass auf, das ist ein Thema, das kannst du nicht wegreden, das ist real und du solltest dir da Gedanken machen und dann kommst du vielleicht selber auf die Idee, dass es nicht falsch ist, hier und da kleine Änderungen im Leben vorzunehmen, hier ein bisschen was zu machen, da ein bisschen zu gucken, wie du dich anders verhalten kannst, wie du anders konsumieren kannst. Und das ist die Summe der Teile, finde ich, die es am Ende auf den richtigen Weg bringt. Und nicht gleich am Anfang zu sagen, ja, aber hast du nicht dieses und jenes letzte Woche und was war da los, finde ich falsch.
Was kann man von dir lernen? Was ist dein Learning, wenn du sagst, the world is crazy und es geht darum, not losing your cool? Wie schaffst du es? Wie schaffst du es, einfach cool zu bleiben und ja nicht durchzudrehen in dieser Welt?
Das ist nicht einfach. Ich finde, das allererste ist natürlich, sich selbst vernünftig zu informieren, weil auch das ist irgendwie ein Thema geworden, finde ich, dass durch den Wegfall der klassischen großen Medien, die vertraut waren, die beständig waren, zu denen man so wusste, was man bekommt, hast du heute einfach eine riesige Flut von Medien, die du gar nicht nachvollziehen kannst teilweise. Also sprich, du musst immer auch für dich wachsam bleiben. Was lese ich, was höre ich, was ist da dran? Wo kommt überhaupt die Meinung, die Info überhaupt her? Was ist die Motivation vielleicht auch hinter dieser Information für mich? Und das verlangt mehr Fleiß in der Eigenrecherche, bei der Meinungsbildung, finde ich. Also nicht irgendwas lesen und sagen, aha, jetzt weiß ich's, sondern du musst dich auch wie du dich um deine Gesundheit kümmern musst dich auch um deine Informationen, finde ich, selbst verantwortlich kümmern. Und ja, und dann musst du natürlich deine Haltung haben, finde ich. Das ist ganz, ganz wichtig. Und erst recht in Zeiten, wo es besonders polarisierend wird, ist es dann auch wichtig, zu seiner Haltung zu stehen und dafür einzustehen, finde ich. Bin ja in der DDR groß geworden, also hab's ja noch erlebt, wie die Mauer fiel. Da war ich kurz vor 18, da war ich schon sehr politisiert und für mich ging das so mit 12, 13, wenn die Pubertät einsetzt, hast du so gemerkt, okay, hier wird die Meinung schon von oben diktiert, zumindest die angeblich die richtige sein soll. Das habe ich, glaube ich, in meinem Leben mitgenommen. Und bin da immer sehr, sehr allergisch, wenn es wenn es heißt, es ist eine richtige, eine falsche Meinung. Da muss man sich schon selber ein Bild machen und du musst halt einfach, wenn die... Bei uns ist das ja kein Thema, finde ich, aber bei den Amerikanern merkst du ja schon oder wunderst dich ja doch, was manchmal, dass Leute doch auf einem gewissen Meinungsstrom aufspringen, wo du denkst, kann ja nicht deren Ernst sein, aber wo sie dann vielleicht einfach vielleicht Sorge um ihre Karriere haben, Sorge um ihren Einflussbereich, ob sie den nächsten Job dann noch kriegen, wenn sie sich in die Richtung oder in die Richtung äußern. Und da muss man, glaube ich, standfest sein.
Die falsche Meinung zu haben oder die richtige Meinung zu haben oder in between gar keine Meinung zu haben, geht dir das manchmal auch so, gerade wenn du weißt, hey, es geht wieder nach Amerika und du beispielsweise ja weißt, du bist super stark auf Social Media, du postest sehr viel, dass du in den Wochen, bevor es wieder nach Amerika geht, vielleicht auch überlegst, oh, besser jetzt keinen politischen Post machen, besser nichts über Donald Trump posten, weil mittlerweile Kontrollen sind auf deinem Social Media und du vielleicht gar nicht mal reinkommst ins Land.
Das ist doch verrückt, oder? Das ging uns tatsächlich so, dass irgendjemand zu uns meinte, so eine Woche, bevor wir rübergefahren sind, guck mal dein Insta durch, ob du irgendwo was Trump-Kritisches, ist jetzt nicht dein Ernst oder was, aber doch, musst du machen. Wenn du Pech hast, checken die an der Grenze deinen Insta. Hab ich jetzt so nicht erlebt, aber wir als Band zum Beispiel, wir halten das auch eh relativ getrennt. Also wir sind, ich, Sascha, auch der Rest der Band, wir sind alle sehr politische Menschen, aber was die Äußerung, als Band versuchen wir uns relativ uns nicht stark zu politisieren oder auch nicht politisieren zu lassen, sondern da wirklich geht es um unsere Musik, um das, was wir kreativ an Output bringen. Aber so wie wir, wenn wir uns unterhalten, dann habe ich natürlich eine Meinung, aber ich poste das nicht auf. Weil mir das auch zu, ist mir auch zu flach, das ist ja auch noch so ein Thema. In den sozialen Netzwerken gibt es ja keinen Diskurs. Es gibt ja auch da nur Schwarz und Weiß und du sagst einen Satz oder postest einen Satz und kriegst sofort virtuell die Tomaten an den Kopf. Und darauf habe ich gar keinen Bock. Das ist auch viel zu verkürzt, da kann man keine Debatte führen. Deswegen lieber lassen. Ne? Wenn wir uns treffen, können wir quatschen. Aber über Social Media muss man seine Meinung, finde ich, nicht zur Debatte stellen.
Wow, krass, dass du das sagst. Also lieber gar nichts machen als...
Na, was heißt nichts machen? Wir machen ja ganz viel. Wir machen ja ganz viel. Wir engagieren uns, wir äußern uns. Ich äußere mich ja jetzt auch gerade bei dir. Aber ich habe einfach gemerkt, dass diese Eindimensionalität auf Social Media, die führt zu nichts.
Absolut. Alec, lass uns mal über die Business-Side reden. 20 Jahre Boss Horse.
Yeah.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Mega.
Was ich spannend finde, bevor wir da in die Details gehen, dass erstmal ihr jetzt einen Wechsel gemacht habt. Ihr seid raus bei Universal. Ihr habt die Plattenfirma geskippt. Und ich finde das total spannend aus folgendem Grund. Weil wir etwas erleben so im Business, was so heißt, kill the middleman, kill the middleman. Ne? Keiner braucht mehr diesen Vermittler.
Ja.
Und ist es auch so in der Musikindustrie, dass du eben einfach sagst, so, wow, heute braucht das keiner mehr. Du kannst heute als Artist, als Künstler, kannst du eben alles selbst machen. Du kannst deine Karriere selbst steuern. Ist das so?
Ich glaube, zum großen Teil ist das so. Wir hätten das viel früher machen sollen. Aber manchmal ist man ja auch in ganz bewährten Mechanismen drin und wenn das alles gut läuft, dann hinterfragst du das ja auch nicht. Ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt ganz schlimm war und wir deswegen jetzt machen, aber wie du sagst, man kann vieles eben heute selber machen und gerade die ganze Record-Industrie hat sich ja extrem gewandelt. Also es ist, glaube ich, heute, es ist nicht mehr heute so wie vor 20 Jahren, dass du eine große Company als Newcomer brauchst, die dich ins Fenster stellt, die Kanäle hat, die dir helfen, sondern meistens machen die Künstler das heute selbst, über Social Media sich zu präsentieren, ihre Community aufzubauen, ihre Fangruppe aufzubauen. Die Musik selbst zu machen ist heute deutlich einfacher. Also das Recording ist einfacher geworden. Das kannst du heute teilweise easy zu Hause machen. Brauchst nicht mehr die großen, teuren Studios, die unfassbar viel Geld gekostet haben. Du kannst dich besser promoten. Und eine Band wie wir, die jetzt seit so vielen Jahren das macht, wir wissen natürlich auch irgendwann, wie es läuft, was es braucht für ein neues Album, was du an Kanälen brauchst, wie du deine TV-Promo, deine Radio-Promotion, deine mediale Promotion organisierst. Und Musik wird heute auch viel direkter irgendwie rübergebracht. Früher ging es darum, Vertriebskanäle zu haben, dass deine CD in jedem Recordstore, in jedem Laden war, bei jedem Müllermarkt, bei jedem Mediamarkt. Heute geht's um die DSPs, ne, die Streaming-Plattformen. Und dann bei Spotify kannst du als Künstler deine Musik selber hochladen. brauchst du keinen mehr.
Ist es besser geworden? Empfindest du es als Freiheit, Alec? Oder ist es auch, ich sag mal, auch komplizierter geworden, weil es so mehr Micromanagement ist? Du musst natürlich alle Plattformen bespielen. Und ich habe bei dir noch gerade auf dem Weg hierher deinen Social Media gecheckt. Und da ist natürlich jetzt so die Tour. Ihr geht wieder auf Clubtour. Ihr habt das neue Album. Und da gibt's unglaublich viele Personalisierung, was lustig ist, weil natürlich die ganze Industrie, ganze vor allen Dingen Luxusindustrie ja von Personalisierung lebt. Jede Uhr, jedes Shirt, jedes Auto ist maximal personalisiert und jetzt aber auch so dieses Band-Erlebnis, dieses Musikerlebnis auch bei euch so maximal personalisiert, bis hin, dass man noch buchen kann, dass man noch ein Bier mit euch trinken kann. Das finde ich das Krasseste.
Na, das ist alles viel kleinteiliger geworden, ne? Da hast du schon recht, dass du musst einfach unfassbar viele Kanäle bespielen und an unfassbar viele Dinge denken. Allein Social Media ist einfach ein unfassbar zeitraubender, aufwendiger Bereich, den es früher gar nicht gab. Ne? Da hast du deine 10 Interviews gemacht mit guten Magazinen und dann hast du, warst du abgedeckt. Dann wussten es alle, hofftest du zumindest. Und heute musst du einfach alle Kanäle bespielen. Du musst irgendwie kreativ sein. Du musst dir was ausdenken, damit die Leute das überhaupt noch konsumieren, weil alle diesen absoluten Overload jeden Tag erleben. Tonträger werden nicht mehr gekauft. Warum auch? Ich selbst kaufe auch nur noch ganz selten mal, wenn dann eine Vinyl von Bands, die mir am Herzen liegen. CDs kauft fast niemand mehr, logischerweise. Gleichzeitig verdienst du mit Streaming aber nur noch einen Bruchteil dessen, was du früher mit physischen Tonträgern verdient hast. Das rentiert sich eigentlich nur für richtig großen Streamer. Für Internationals ist es immer noch genug. Für die Acts, die ein sehr junges Publikum haben, da ist auch noch viel los, weil die natürlich einen viel höheren Musikkonsum an den Tag legen als unsere Fans beispielsweise. Und deswegen musst du gucken, wie kriegst du die Musik noch wirklich an den Fan auch mit einem gewissen Bewusstsein, weil für uns ist das natürlich auch schön, dass du überall deine Musik simpel einstellen kannst, aber gleichzeitig merkst du schon auch, dass der ideelle Wert von Musik auch ein bisschen nachgelassen hat und nicht ein bisschen, sondern eigentlich ziemlich sehr. Wir machen aber immer noch ein Album über ein halbes Jahr, ein Jahr, schreiben unsere Songs mit genauso viel Hingabe und Liebe zum Detail wie früher und wollen, dass das Album als Gesamtkonzept zum Beispiel auch noch wahrgenommen wird. Und es ist nicht nur darum geht, hier mal einen Song rausballern, da mal einen Song, sondern so ein Album hat schon einen Anfang und ein Ende und da ist ein Konzept musikalisch, eine Dramaturgie da drin. Das ist für uns schon so ein Piece, was wir dann am Ende auf den Tisch legen und sagen, das ist jetzt die schöpferische Periode von Bosshaus aus dem letzten Jahr. So, und das will man jetzt nicht irgendwie digital verpuffen lassen. Also, wie du gerade sagst, überlegt man sich Sachen, wir machen jetzt eine Clubtour, wo wir gesagt haben, das ist ein Jubiläumsalbum, 20 Jahre, vor 20 Jahren kam es Debüt raus, jetzt kommt das neue Album, das heißt Back to the Boots, wir gehen auch musikalisch zu den Anfängen zurück, fokussieren uns ein bisschen stärker auf den Ursprungssound und gehen deswegen auch für diese Release-Clubtour in die Clubs, in denen wir angefangen haben, in denen wir groß geworden sind. Das ist so eine Band-Fan-Tour quasi, aber zu der Hälfte aller Tickets, die verkaufen wir über unseren Kanal, kriegst du das Album mit dazu. Der Fan zahlt keinen Euro extra, sondern wir bauen das so ein, sozusagen, dass das Eventim-Ticket kostet 52,50 und das Fan-Ticket bei Bosshaus kostet 52,50. Kriegst aber die CD mit schickem Design, schicker Verpackung drumherum frei Haus geliefert, so dass wir das auch das Gefühl haben, der Fan kann sich das dann auch mal das ganze Werk zu Gemüte führen. Ne? Also der bekommt das Album so, wie wir es erdacht und gewünscht haben. Und trotzdem haben wir natürlich dadurch die Möglichkeit, den Tonträger physisch irgendwie an den Fan zu kriegen, wo es am Ende, wo wir jetzt selber auch Label sind, viele Kosten auch haben, was so eine Albumproduktion besteht, die auch irgendwie zu remonetarisieren. Und das ist der Weg, über den es heute läuft. Und dann gibt's noch mal natürlich das Bundle mit dem Shirt zur Tour. Und dann hast du, wie du also sagst, so das Meet and Greet. Dann kannst du dann dein Upgrade fürs Ticket machen, was wir aber alles auch jetzt für super, super fanfreundliches Budget raushauen. Nicht andere Bands nehmen da mehrere hundert Euro für. Wir machen das für gute 50. Und dann kriegst du halt ein Meet and Greet. Wir trinken ein Bier zusammen. Du kriegst das Album. Du kriegst noch mal irgendwie eine Überraschung in den Goodie Bag. Und das alles ist wichtig für uns, für den Fans auch was zu geben, was darüber hinausgeht, als nur hier streamen wir jetzt den Song und kaufen ein Ticket, dann sind wir happy. Sondern wir wollen das schon auch gemeinsam irgendwie zelebrieren. Aber es geht in die Richtung, dass man immer personalisierter, immer individueller, immer zugeschnittener guckt, was begeistert jemand, also emotional, weil eben Musik ist ja mehr als nur Musik. Es ist ja auch irgendwie deine Personality als Band. Für was stehst du? Was macht den Song aus? Das muss man muss jetzt mehr, glaube ich, mehr emotionale Welten auch schaffen, um die Musik noch so in der Wertigkeit rüberzubringen.
Müsste man das im Grunde genommen nicht noch viel disruptiver denken? Ich meine, wir leben in so disruptiven Zeiten. Alles wird irgendwie neu erfunden. Dass du immer noch sagst, man braucht noch dieses Album, man braucht noch dieses Werk. Reicht es den Fans nicht da draußen, einfach den nächsten geilen Song zu haben, den nächsten geilen Hit und dann kommt ein paar Wochen später der nächste geile Hit? Braucht man wirklich immer noch dieses Gesamtkunstwerk?
Brauchen tut man es, glaube ich, nicht. Ich meine, brauchen ist immer so die Frage, wer braucht das überhaupt alles? Ne? So, ich glaube, dass man es nicht braucht, aber es ist ja unser Herzblut. Das, was ich ja gerade versucht habe zu sagen, für uns ist es eben mehr als nur hier ein Song und da ein Song. Und natürlich könnte man auch sagen, ey, so ein neues Album hat jetzt 17 Songs. Reicht's nicht, ich mache 4 statt 17 und sitze da einfach noch länger dran und zerpflück alles nach Algorithmen und nach dem, was gerade der Zeitgeist und was sind gerade so die Sounds, die gerade ankommen und baue einfach 4 Songs, die dann hoffentlich hitmäßig gut streamen. Aber wir machen Musik ja nicht nach Reißbrett oder nach Analyse oder nach Algorithmus, sondern wir machen das ja aus dem Herzblut raus. Das ist ja der Motor beim Musikmachen, ist ja die Leidenschaft zur Musik. Und wenn wir diese Songs dann haben und dann sind es 17 und wir sagen, ey, die sind alle gut, wir wollen da keinen von weglassen, dann packen wir die eben alle auf ein Album, aber wir sitzen dann da auch tagelang und überlegen uns, mit welchem Song startet man und mit welchem endet man und welcher Song kommt nach dem nächsten. Und das ist ja auch eine Reise, ist ja wie ein Buch. Du veröffentlichst ja auch nicht als Autor, wäre das so, glaube ich, wenn du sagst, veröffentliche doch einfach deine 3 besten Kapitel aus dem Buch. Dann fehlt der Faden, dann fehlt das Gesamtwerk. Das macht dann irgendwie, fühlt sich nicht gut an aus künstlerischer Perspektive. Deswegen ist das nach wie vor, finde ich, für uns und für viele andere auch wichtig.
Das sagt der Künstler und jetzt als Label-Boss, was ist so die Business-Side, wenn du sagst, keiner kauft natürlich heute mehr Alben.
Was ist für euch? Kosten gering halten, keine teuren Videos mehr drehen, bringt's doch nicht, kommt doch nicht mehr rein. Aber wie gesagt, auch das gehört dazu. Ne? Auch wir haben auch solche Diskussionen, dreht mal Longform-Videos überhaupt noch zu einem Song. Warum? Wo die Leute doch eh auf TikTok nur noch 7 Sekunden maximal konsumieren und dann muss es weitergehen. Und willst du noch ein Musikvideo machen, was eine Story erzählt? Keiner guckt bis zum ersten Refrain, die Leute sind nach 10 Sekunden weg. Aber wir wollen das, wir haben da Bock drauf. Und ich glaube, dass bei allem, was passiert, irgendwie die Leute auch wieder dahin zurückkommen, dass sie vielleicht dann irgendwann nicht mehr diese Masse konsumieren, sondern dann doch wieder zu den einzelnen rausgesuchten Sachen für sich entdecken, worauf sie wirklich Bock haben. Und das muss dann trotzdem aber auch schön und liebevoll gemacht sein.
Okay. Aber der wichtigste Einkommensstream ist Clubtour, ist Tour, Konzert,
Live-Ticket. Ja, früher war das komplett andersrum. Früher hat man mal gesagt, man geht auf eine Tour, um sein Album zu promoten, damit möglichst viele das Album dann kaufen. Heute machst du ein Album, um danach auf Tour gehen zu können, damit du sagst, ich habe neue Songs, komm zu den Konzerten, wenn du die live erleben willst, gibt was Neues zu hören. Das ist eine schräge Verschiebung. Uns fällt das nicht schwer, weil wir eine explizite Liveband sind. Das ist unser Leben. Deswegen sind wir Musiker geworden, weil wir auf einer Bühne stehen wollen. Songs aufnehmen ist auch großartig und sie entstehen zu lassen, aber die müssen dann auch raus auf die Bühne. Das ist so der Fankontakt. Auge in Auge, das ist darum geht's. Und es gibt auch nichts Ehrlicheres als eine Clubtour, wo man sich Schweißtropfen von der Decke so nah gegenübersteht wie auf so einer Clubshow. Und das ist cool. Aber ja, alle spielen heute mehr live. Also wenn dir das aufgefallen ist, früher haben Bands gespielt, dann war wieder 2 Jahre Ruhe, dann haben sie die nächste Tournee gemacht. Jetzt hast du dieser Live-Markt. Spätestens seit Corona hat sich das alles nochmal ganz, ganz doll konzentriert, weil eben ein kompletter Break war für alle, also und alle auch wieder neu gestartet sind. Und jetzt hast du das Gefühl, dass alle permanent auf Tour sind.
Alles
ist auch irgendwie so.
Weil es
nur noch da kannst du als Künstler das Geld einsammeln, was du brauchst, auch um danach wieder ein Jahr dich zurückzuziehen, um ein Album zu produzieren. Musst du ja vorher ein bisschen was einsammeln, dass du diese Zeit überbrücken kannst, bevor du wieder live was verdienst.
Total. Festivals ist irre. Alle Festivals sofort ausverkauft, wenn
ja,
du versuchst, zum Tomorrowland zu kommen. Hast du überhaupt keine Chance.
Auch irre teuer geworden alles. Ne? Auch das hat nochmal einen extremen Boost gebracht, aber auch gar nicht so bedeutet, dass jetzt alle so viel mehr verdienen. Ich glaube, die Kosten sind einfach wie in allen Branchen so durch die Decke gegangen in den letzten Jahren, dass das immer schwieriger wird und auch für eine Band auch immer schwieriger ist, zu sagen, ey, ich muss auch bei den Ticketpreisen gucken, dass der Fan sich das auch leisten kann. Also ich kann jetzt nicht absurde Preise aufrufen, nur damit es irgendwie für alle super ist, sondern man muss schon gucken, dass man das irgendwie auch die Kosten gering hält. Aber ja, das ist trotzdem spannend, immer noch.
20 Jahre Bosshaus, was ist euer Claim to Fame? Wie habt ihr es geschafft, so lange oben zu bleiben? Es gibt so viele Bands, die gekommen und gegangen sind, so viele One-Hit-Wonder.
Ja. Das ist schwer zu sagen. Das ist ganz, ganz schwierig, finde ich, immer aus der eigenen Suppe heraus, das beste Rezept dann abzugeben. Ich glaube, in erster Linie, weil wir das machen, was wir so machen, wie wir es wollen, wie wir es lieben, dass es ganz dolle authentisch ist. Und dass wir schon immer versucht haben, uns immer ein Stück zu verändern und neu zu erfinden, ohne den Kern zu verlassen. Also wir haben angefangen mit dem ersten Album, das war eher oder weniger eine Bierlaune, das war ein Coveralbum. Wir haben Songs gecovert auf Western Country, also Style, als ob es irgendwie wild nachts um drei in der Scheune aufgenommen wurde bei einer wilden Party, haben dann aber auch irgendwie auf einmal gemerkt, ey, krass, da geht was, die Leute haben da Bock drauf, das ist ja mega, der Style war genau unser Ding, aber wir können das Pferd jetzt nicht, um immer im Cowboy-Slang zu bleiben, so lange weiterreiten, dass es irgendwann tot sonst, ne? Also müssen wir eigene Songs schreiben, können nicht noch ein Coveralbum machen, sondern haben dann schon mal diverse eigene Songs geschrieben, die dieselbe Attitude, denselben Style, dieselbe Lust zur Musik irgendwie mit transportieren und haben das so über die Jahre immer wieder auch ein bisschen den Sound ein bisschen verändert. Jetzt drehen wir den Sound wieder ein bisschen zurück, weil wir nochmal zurückgucken auf unsere Anfänge. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass du dir treu bleibst und trotzdem nicht langweilig wirst.
Was ich bei dir total spannend finde, wir haben uns ja schon ein paar Mal getroffen und so auch so kurz vorm Konzert, man kann mit dir so ganz easy sprechen, das ist ja nämlich manchmal so wie in der Formel 1, weißt du, wo die Rennfahrer noch kurz vorm Starter stehen, geben noch ganz entspannt Interviews und dann gehen sie ins Auto und fahren irgendwie 340 um die Kurve. Ne?
Ja.
Wie schaffst du es, dass du einfach so aus dieser Normalität, die du jetzt auch hier hast, wir sitzen jetzt hier in Andratsch, gucken runter hier auf die tolle, tolle Bucht, dass du dann aber eine Minute später auf die Bühne gehen kannst und so bist so krass der Rock'n'Roller. Ist das Schalter, den du einfach umlegen kannst?
Nee, das ist einfach alles. Das bin halt alles ich. So, ne, aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Man kann ja auf der Bühne irgendwie wild abgehen und eine fette Show rocken und trotzdem bin ich halt immer der gleiche Typ und ich find's auch ganz, ganz wichtig und versuche, dass man das auch beibehält, dass man einfach ein ganz normaler Typ bleibt. So, ne? Dass das kein Unterschied gibt zwischen, wo wir uns gerade treffen, zum Beispiel. Das ist ja völlig egal, ne? Ob wir uns auf irgendeiner Gala treffen oder vor einem Konzert oder einfach hier, weil wir gerade festgestellt, wir sind beide gerade auf der Insel, machen Urlaub und lass uns mal zum Schnack treffen. Das ist doch easy, das ist doch super. Ich glaube ein bisschen, bei uns war es auch ein bisschen der Schlüssel auch, warum es vielleicht wir das so lange jetzt so zusammen auch aushalten. Sascha und ich machen das ja jetzt seit über 20 Jahren und passt immer noch kein Blatt zwischen uns. Ne? Wir sind da wie Pech und Schwefel Best Friends und ziehen das Ding zusammen durch. Bei uns ging das los mit Anfang 30. Also da hatten wir eigentlich den Traum schon an den Nagel gehangen. Wir haben uns beim Job kennengelernt in der Werbeagentur, haben beide da die Maus geschoben, wie wir es immer freundlich sagen, um Kohle zu verdienen, dass wir am Wochenende noch ein paar Gigs machen konnten, weil das hat ja alles nichts abgeworfen. Da musstest du ja meistens noch ein bisschen Spritgeld mitbringen, um den Gig irgendwie machen zu dürfen. Dass das für uns einfach ein großes Glück war, dass wir sozusagen ja so eine Chance nochmal bekommen haben mit unserer Leidenschaft, eine Karriere zu machen und davon leben zu können. Da sind wir immer noch sehr dankbar für und deswegen glaube ich, sind wir auch die normalen Jungs, die wir auch vorher waren, geblieben.
Wow, finde ich ein tolles Wort, dass du sagst, dankbar, dass das auch eine Wertschätzung ist für die Karriere.
Unbedingt.
Ist ja auch etwas, was heute häufig so fehlt, wo Leute sagen, war kein Bock mehr zu arbeiten, Work-Life-Balance.
Nee.
Dass ihr sagt, hier, always on fire.
Ja.
Alec, wir sind hier auf Mallorca und haben uns ja wirklich jetzt hier durch den Urlaub getroffen. Ich weiß nicht, wie du die Insel so in den letzten Tagen erlebt hast. Ich muss sagen, ich staune immer über den Ballermann. Ich gebe das ehrlich zu. Ich staune über den Ballermann, weil es so ein krasses Business ist. Und wenn man sich das anschaut, jeden Abend Party, jeden Abend voll, jeden Abend Artist, Mickey Krause, Easy Glück, wie sie alle heißen, räumen da ab. Und wenn man mal so hinter die Kulisse guckt, man denkt ja immer nur, okay, es ist Party, Fun, Saufen. Aber für die ist es ja so ein krasses Business, was die pro Abend machen. Ich habe Zahlen gelesen pro Auftritt, 10.000 Euro, 12.000 Euro, 15.000 Euro, manchmal zweimal pro Abend, jeden Abend. Wenn du das so siehst, hast du eigentlich jemals drüber nachgedacht, hey, das könnte ich auch machen?
Nee, habe ich nicht, würde ich auch nicht machen. Aber ich muss gestehen, ich war noch nie am Ballermann.
No way.
Noch nie in meinem Leben. Also ich bin schon 100 Mal auf Mallorca gewesen gefühlt, aber ich war da noch nie. Ich habe auch noch nie den Bierkönig betreten oder mir eine Show angeguckt. Neulich hat wieder jemand gesagt, lass doch mal da hingehen. Ich sage, auf gar keinen Fall. Ist einfach gar nicht meine Welt. Ich habe da trotzdem jetzt keinen despektierlichen Blick drauf oder so, um Gottes Willen. Ich habe da auch großen Respekt vor, weil ich sowieso finde, dass wir in Deutschland sehr, sehr schwierig immer umgehen mit all diesen Dingen. Ich finde, da kann man sich auch von den Amerikanern zum Beispiel was abgucken. Jeder Künstler hat Respekt verdient, jeder macht sein Ding und das ist immer alles eine Geschmacksfrage und da können wir Jahre drüber diskutieren. Keiner wird, es gibt da auch kein richtig und kein falsch und keinen guten und schlechten Geschmack, finde ich, sondern Musik ist Musik und jeder pickt für sich das, was ihm gefällt und das ist okay. Und ich finde auch, dass das eine krasse Industrie ist. Ich habe das auch so gelesen, auch gehört schon ganz viel, was die da wegholzen und das ist irre und ich bin auch immer wieder erstaunt, was da abgeht. Also was die da auch, also wie viele Künstler da ja auch in diesem Segment Platz finden, dass das irgendwie, das ist schon eine krasse Sache, aber meins ist es nicht. Deswegen, ich habe keine Ahnung, was da abgeht.
Ich kann es gar nicht glauben. Ich glaube, du bist der einzige Deutsche, der noch nie am Ballermann war.
Ja, witzig. Echt? Ist es so? Nee, also reizt mich auch überhaupt nicht, ne, muss ich sagen. Ist einfach gar nicht meine Welt. Wenn du sagst, da ist irgendwo ein Rockkonzert hier, so anderthalb Stunden am anderen Ende der Insel in irgendeiner Bucht, dann bin ich dabei, da können wir gerne hin.
Und jetzt von der Business-Seite, ich meine, du bist ja auch Labelinhaber jetzt. Selbst wenn man dir das Angebot macht, sagt, hey, jeden Abend 10.000, 15.000, das mal 30 Tage, da bist du bei über 300, 400.000, die du für einen Monat machen kannst. Es käme für dich nicht in Frage?
Das weiß ich jetzt nicht. Das ist eine ganz andere Welt, habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Ich finde, dass das A und O bei Musik ist, es gibt sicherlich auch Leute da draußen, die oder jene Musik machen, um Geld zu verdienen. Aber das ist, so blöd wie es klingt, nie der Antrieb gewesen. Natürlich ist das alles super, was man sich damit hat aufbauen können. Und das ist auch eine tolle Bestätigung, gute Gagen für ein Konzert zu bekommen und für die Musik, die man macht. Aber es ist und muss die Musik sein, die ich fühle. Und deswegen ist das, glaube ich, nicht meine Bühne.
Okay, wow, klares Statement. Was ist deine Bühne mit dem Blick nach vorne? 20 Jahre Boss Hoss, was wird in den nächsten 5 Jahren, 10 Jahren, wie siehst du die Zukunft von dir und eurer Band?
Wir machen weiter, genau so. Also wir sagen jetzt immer Halbzeit, ne? 20 Jahre Jubiläum. Wir haben noch Bock, das kann man ja auch nie sagen und irgendwie sind wir auch gar nicht die Typen, die zu sehr nach vorne planen. Man plant immer so 1-2 Jahre. Ne, so zyklusmäßig, jetzt kommt ein Album raus, kommt eine Clubtour, nächsten Sommer gibt's dann wieder die Open-Air- und Festival-Saison, die man voll mitnehmen wird und vielleicht im Jahr 27 mal gucken, ob man dann schon wieder anfängt, neue Songs zu schreiben, sich eine Pause einräumt für ein Album oder eben doch noch mal ein bisschen live spielt, aber viel weiter voraus schauen wollen wir gar nicht. Wir sind immer voll im Jetzt. Geht auch nur so, weil das, was wir jetzt gemacht haben, ist der Status Quo. Das ist das neue Album, das sind die Songs, die jetzt gerade so uns auf der Seele brennen. Und die haben 120% verdient, so die nächste Zeit. Und das wollen wir auch. Und jetzt zu weit schon wieder Pläne für andere Dinge machen, würde ja schon wieder ablenken von dem, was da direkt vor uns liegt. Aber ich glaube, dass wir das noch viele Jahre so machen. Wir haben Bock und sind noch voll on fire. Und das, solange das so ist, gibt's kein Halten.
Sehr geiles Schlusswort. Alec, vielen, vielen Dank. Ich bin gespannt, wo wir uns das nächste Mal sehen. Berlin, Los Angeles, Mallorca.
Genau. Ja, ich auf jeden Fall beim Arnold. Da gehe ich mal von aus.
Bist du auch wieder da diesmal?
Dieses Jahr werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, weil wir genau dann auf Clubtour sind.
Okay.
Im Oktober ist das ja. Da sind wir dann sehr beschäftigt hier. Aber vielleicht wieder in Kitzbühel. Wenn Arnold wieder Klima-Gala-Abend macht, Charity, könnte ich mir vorstellen. Oder nächstes Jahr in Wien. Wir werden sehen. Wir sehen uns sowieso in Berlin eh.
Ich freue mich drauf und schließe mit einem tollen Arnold-Klassiker. I'll be back.
So machen wir das.
Vielen Dank. Alles Liebe für dich. Shoutout natürlich an deinen genialen Partner Sascha und alles Liebe.
Danke.
Für
richtig
deine
aus.
Family.
Vielen Dank. Dir auch.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.
Tomorrow, der Business und Lifestyle Podcast, wird präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Tavascan. Dieser Podcast wird produziert von Tomorrow. Chefproducer Lukas Weidauer. Video Maxi Steiner. Product Management Henry Junkersdorf. Redaktion Oscar Rovecchio. Und die Audience, die beste Community der Welt. Die Tomorrow Community. See you tomorrow.